Ja, willkommen zu diesem Projekt, zu diesem Spaziergang heute. Wir befinden uns hier am Treffpunkt vor einem Hof des Klosters bzw. des DA Kunsthaus Haupteingangs und des Café Claras. Ja, in der Nähe befindet sich die alte Mühle und ich möchte alle willkommen heißen zum Projekt Neues Bauen um Gravenhorst, um in Klammern, da dieses Projekt auch Bezug nimmt oder die Orte oder anders gesagt die Orte Hörstel und Bevergern durchwandert. Und ja, und was ist der Kern des Projekts? Der Kern des Projekts ist, dass ich im Jahre 2023, also dieses Jahr, Anwohnerinnen interviewt habe und auf Basis dieser Interviews, die oft wie persönliche Gespräche abliefen, manchmal war es ein Smalltalk, manchmal war es ein sehr langes, intensives Gespräch, und auf Basis dieser Interviews wollte ich Skulpturen herstellen, die dann biografisch angehaucht sind, entweder irgendetwas aus der Erzählung widerspiegeln oder eine Farbe für die Skulptur verwendet wird, die etwas mit der Erzählung zu tun hat, oder auch ein Aspekt herausgenommen wird, der dann in Form einer Skulptur präsentiert wird. Und das Projekt habe ich dann aber ausgeweitet und habe gedacht, ich möchte mir etwas für 10 Standorte überlegen, aber 10 Werke nur von mir ist ja auch ein bisschen langweilig. Also dachte ich mir so, wieso hole ich nicht auch noch Leute hierher, um in Gravenhorst und in der Umgebung Werke herzustellen, die eventuell durch die Interviews inspiriert sind. Und herauskam, dass ich Freunde und Kunstkollegen gefunden habe in Österreich, Deutschland und Frankreich. Und zwar ganz genau gesagt 8 an der Zahl, die hier mitgemacht haben. Und so haben wir 10 Standorte bespielt und sind 9 Künstler. Und dazu sei aber vorweg gesagt, an einigen Standorten gibt es immer ein Element oder ein Werk von mir noch zusätzlich zu der externen Künstlerin oder dem externen Künstler, um die Anwohnerinnen-Geschichten zu ergänzen, also für den Zweck der Erzählung. Mhm. Für den Zweck der Erzählung. So, und ich zähle noch mal kurz die Künstler auf. Also es ist Daniela Baldelli dabei. Sie ist in Italien aufgewachsen, hat in Deutschland studiert und lebt in Frankreich. Dann gibt es Markus Lichti, das ist ihr Partner, der kommt aus Deutschland, lebt auch in Paris. Dann gibt es Ida Westhansen, sie ist aus Dänemark ursprünglich und lebt in Wien. Clara Meinhardt hat mitgemacht, sie ist Leipziger Künstlerin, die auch in Leipzig arbeitet und lebt. Dann gibt es die Teilnahme von Ingrid Ogenstedt. Sie ist aus Schweden ursprünglich und hat in Bremen studiert, lebt in Berlin. Bildhauerin auch. Ich bin auch Bildhauerin, Ahudura. Ich komme aus Berlin und lebe dort und arbeite dort. Dann gibt es Jaro Straub. Er hat in Berlin einen Kunstraum und kommt aber aus Süddeutschland. Des Weiteren gibt es noch die Beteiligung von Tatjana Echeverri Fernandez. Sie ist kolumbianische Künstlerin und arbeitet in Deutschland. Und Anna Slobodnik, sie ist russisch, ursprünglich aus Russland und lebt in Deutschland. Und somit habe ich alle aufgezählt. Und wir bewegen uns ganz alphabetisch zur ersten Künstlerin, die, da sie mit B anfängt, ist sie die erste Position.
Ist das tatsächlich so aufgeteilt, dass du das mit den Geschichten so?
Also, der Gedanke ist wie folgt. Ich hatte eine lange Sammlung von Interviews, mal kurz, mal lang. Also so ein Mischmasch, wirklich breit gefächert. Hier 4 Interviews, in Hörstel 2 Interviews, in Bevergern nochmal 4 Interviews. Also es sind dann 10, somit 10 Interviews, nicht? Und dann dachte ich mir so, okay, 10 Interviews, 10 Standorte. Gut, passt. Dann hatte ich aber ja 8 Künstler. Mhm. Und dann dachte ich, okay, dann muss ich aber 2 Standorte komplett selbst bespielen, damit es 10 Werke sind, 10 Orte. Und dann haben wir es so gemacht, wir haben gesagt, wir machen alles alphabetisch von den Künstlern ausgehend. Also Baldelli ist der erste Standort. Dann kommt Dural wegen die. Dann kommt die Tatjana Echeverri-Fernandez, ja. Ida Wesson und so weiter. Also die Standorte sind nach Alphabet der Künstlernamen geordnet. Die Interviews sind freier zugeordnet.
Okay, also es gibt gar nicht so den Ort für ein Interview, sondern, okay, verstehe.
Also, ja. Also das, was sozusagen am freiesten zugeordnet ist, sind die... Ich sag mal so, es ist ein Puzzle.
Okay.
Es müssen immer drei Sachen zusammenkommen. Der Standort, ein Interview und der oder die Künstlerin. Ja. Und das bildet dann einen okay. Ort. Wir fangen an bei Daniela Baldelli. Ja, wir laufen jetzt gerade die Erweiterung der Klosterstraße bis zum Ende.
Mhm.
Und mir war gar nicht klar, dass das noch zur Klosterstraße gehört. Aber es gehört zur Klosterstraße, zumindest Google sagt das. Und ich finde es sehr angenehm auch. Ja. Ja. Was halt schon besonders ist für die Gegend, ist die Autobahn. Weil genau am Ende dieser Straße ist die Weggabelung und man hört die Autobahn sehr laut.
Mhm.
Und ja. Also, wir kommen gleich an zum ersten Werk. So. Ja, ich finde die Umgebung auch wirklich spannend. Also es gibt einen Radweg, es gibt den Zugang zum Kloster. Also eigentlich ist es so ein bisschen es hat ein bisschen einen Charakter von einem schönen Niemandsland. Es ist so eine Mischung aus Wanderroute, dann aber so wie so ein Geheimweg zum Kloster, dann hast du die Autobahn. Und ich fange vielleicht mit dem Werk an. Also das ist ja eigentlich Daniela Baldellis Position, aber es brauchte einen Zusatz, weil ich habe mich auf das Interview bezogen, aber sie hat etwas Freies hergestellt. Also diese kleine Skulptur nennt sich die Beschwörung. Und was man so ganz abstrakt erkennt, ist ein Zahn. Und das könnte jeder frei interpretieren, das könnte eine Maske sein. Also ich habe damit eigentlich eine Maske herstellen wollen. Und dann so etwas wie eine Schlange oder ein Wurm. Und das Ganze ist mit einem Lederband am Baum befestigt. Und wieso habe ich das hergestellt? Ich habe mich hier auf dem Gelände mit jemand unterhalten. Genau, das sei noch dazu gesagt, alle poetischen Texte, die in der Broschüre drin sind und die ich hier bei den Walks und Fahrradtouren wiedergeben will, die sind ein Versuch zu anonymisieren. Also ich wollte nicht so die Privatsphäre, also ich wollte nicht die Identität komplett öffnen und sagen, ich habe mich mit Mario Müller unterhalten, beispielsweise jetzt, also ausgedachter Name, sodass jeder dann weiß, ach ja, das ist seine Lebensgeschichte, sondern ich habe versucht, entweder den Namen zu ändern oder ein, zwei Texte sind wie so ein Märchen aufgebaut, dass man nicht genau weiß, wer das ist. Aber dazu sei gesagt, wenn man die Leute hier kennt oder zu tun hat mit irgendwie mit dem DA oder den Nachbarn, dann weiß man manchmal, wer das ist.
Okay,
oh, genau.
Ja.
Und in diesem Fall war es tatsächlich eine junge Dame, die Hospitanz gemacht hat.
Mhm.
Und ich lese einfach dazu den Text vor. Die an einer Kulturinstitution Hospitanz gemacht hat. So.
Darf ich filmen?
Ja, gerne. Oh, mein Handy sollte nicht zu sehen sein. Du kannst gerne filmen, wie du willst. Ja. Weil das sieht sonst so aus, als hätte ich keinen Notizblock und lese. Hospitanz. Familie, Safe Space, Engagement. Jugendarbeit am Theater im nördlichsten Westfalen. Mut der Bühne bewegte sie aus ihrer Comfortzone. Introvert, Extrovert, sie zog weiter zwischen Lehramt, Zwischenstopp Lehramt. Bo, du raue Stadt. Bo ist eigentlich ein Hinweis auf Bochum. Studium des Glaubens, ein wissenschaftlicher Magnet. Sie las das Alte und Neue Testament. Babylon, Bell, Bibel vielleicht? Religionswissenschaft, Theologie, babylonischer Weltschöpfungsepos öffneten ihren Geist, ihre Augen, ihre Fantasie. Erstens, Blick auf die Oberfläche. Zweitens, Blick hinein. Das dritte ist im Prinzip eine Legitimation für einen Götterkult. Mit erstens ist eigentlich Religionswissenschaft gemeint, das hat die Person studiert. Das ist halt der Blick so auf die von oben drauf. Und mit dem zweiten Blick hinein ist Theologie gemeint. Da hatte die Person mir erzählt, dass man dann mehr so in die Substanz reingeht. Und das dritte ist der babylonische Weltschöpfungsepos. Das dritte ist im Prinzip eine Legitimation für einen Götterkult. Statt Gott Marduk zerriss das Urmonster Tiamat, aus dessen Fetzen die Welt entsprang. Also das ist dieser Epos von einem anderen Götterkult. Götterberatung, ein Weltbild alltagstauglich festigen. Dafür waren diese Geschichten notwendig. Eine alte Beschwörungsformel bei Zahnweh vom Priester. Zahnwurm, du hast kein Recht, diesen Menschen zu befallen. Also da steht sie, diesen Menschen zu befallen. Du bist am Ende der Schöpfungskette. Und diese Beschwörungsformel sollte so mir zeigen, also die Person, die ich interviewt habe, hat mir halt erklärt, dass Priester quasi solche Gebete ausgesprochen haben, wenn man mit Zahnweh zu ihnen kam. Also wie so ein Heiler. Ja, genau, Zahnwurm, du hast kein Recht, sie zu befallen. Du bist am Ende der Schöpfungskette. Und der Name der Botschafterin dieser Sage war der Lindgrenschen Literatur entlehnt. Damit ist die Interviewpartnerin gemeint. Sie hat einen Namen aus einem Lindgren-Buch. Ihre Eltern liebten Schweden, die Wälder, ihr vierbeiniger Begleiter war stets dabei. Daher dieses Werk. Also es ist so wie so eine Beschwörungsformel. Ja? Ja. Und diese Maske ist eigentlich, tatsächlich hat sie mir viel über ihre Theaterarbeit erzählt. Mhm. Und das war einfach so eine abstrakte Maske.
Ich kenne sie tatsächlich. Ich habe sie
mit anderen Ich hoffe, sie meinte auch, sie möchte dabei sein, aber sie wohnt ja woanders. Also was ist besonders? Warum ist das auch genau hier? Es gibt eine schöne Metapher. Also Clara und ich, meine Kollegin, die auch hier war, wir fanden, diese Autobahn hat sowas Krasses, sowas Brutales, also fast schon so ganz grob gesagt, fast was Gewalttätiges. Mhm. Also dieser Geräuschpegel, ich finde ihn okay, aber Clara war völlig so, diese Autobahn, dieses Rauschen macht mich wahnsinnig.
Aber ein Kontrast zum Ruheabkloster.
Ja,
ne?
Das ist so ein extremer Kontrast. Und das Kloster ist so ein Idyll. Es ist wunderschön. Es ist so schön mit dem Nebel heute Morgen. Ich mag den Ort sehr. Und diese Arbeit ist witzigerweise auch so kontrastreich. Und so ein Samtschal, oder es könnte ja auch ein Samthandschuh oder so Stulpe sein, hat was Schönes, Weiches, Sanftes, Dekoratives, vielleicht verführerisch oder Angenehmes. So, man möchte sich da dran kuscheln vielleicht. Und dann gibt es den Hardcore-Kontrast zu so einem, man will fast sagen, ja, so urbanem, trashigen Tüte, ja, wie so von irgendwem hier fallen gelassen. Das ist anscheinend eine Tüte aus England, die recht alt ist. Und das Ganze ist dann so schön fest hier angebracht. Und der Inhalt, der gibt dem Ganzen so diesen harten Kontrast. Mhm. Und sie meinte, sie möchte, dass ihre Arbeiten provozieren. Und sie möchte halt dass die Realität wie ein Schlag ins Gesicht ist. Und ich finde tatsächlich, es bewirkt das auch irgendwo. Mhm. Genau. Und so, dann laufen wir weiter zurück. Ja, ja, wir wandern jetzt auf das BA-Gelände zurück quasi und bewegen uns zu Position 2. Und Position 2 befindet sich im Back- und Brauhaus. Ein wunderschönes Gebäude, finde ich, das so ganz modern umgearbeitet wurde. Aber ich finde, die Sonne knallt extrem rauf. Ja. Also das Ganze.
Wir können uns, die Bäume, ne?
Ja. Wir können uns gleich in den Schatten stellen. Also sozusagen. Ja. So, wir können hier stehen, oder? Aber erstmal müssen wir das Werk sehen. Also wir bewegen uns zu auf das Back- und Brauhaus bzw. Bürogebäude vom DA Kunsthaus. Und es gibt ein Fenster, was hier in den Hof schaut. Und in einem der Fenster.
Eingestellt, ne? Weil heute hat es noch hier draußen.
Ja, ja, es soll jetzt dauerhaft drin sein, weil das war jetzt fürs erste Mal, für die Fotos auch.
Ja.
Aber ich finde es drin, ja, es ist schwierig zu sehen. Ich muss eigentlich heute noch mal die Fenster putzen. Also,
es hat ja was Verstecktes.
Es hat was Verstecktes, man muss es genau wissen, ja. Also, das Werk heißt O-Kifi, also O mit O-H geschrieben, so mhm. O. Du kannst es dir mal so kurz angucken und dann gehen wir in Schatten.
Ja.
Ja, ich lasse dich kurz alleine.
Ja.
Ehrenamt. Sie sah hinaus über den Tellerrand, ein glasiertes Objekt aus der Werkstatt ihres alten Arbeitsplatzes. Dieser lag vor ihrer Rente auf dem Tisch, eine Metapher. Attribute des Objekts, ein eingeschlichenes Klischee der Fragenden. Also ich habe immer so gedacht, ja, wenn jemand im Bereich Behindertenbetreuung arbeitet, gibt es da immer Werkstätten. Das sei mal vorweggenommen. Stimmte aber nicht. Also, die Befragte arbeitete 34 Jahre in der Behindertenhilfe, betreutes Wohnen, eine stationäre Einrichtung im I. Das heißt, das hatte nichts mit Werkstätten zu tun. Zu einem Besucher des Kunsthauses. Das freut mich, empfehlen Sie uns weiter. Sie arbeitet in der Foyerarbeit ehrenamtlich. Vorher, jedes Mal, wenn ein Wind Frau Zeit ist gekommen und Herrn weiterziehen wollen, an ihrer Tür klopfen ließ, übernahm sie eine neue Aufgabe in diesem Lebenshilfekosmos dieser Behindertenhilfeeinrichtung quasi. Alle Stunden des Tages und der Nacht sind für sie, ach, Entschuldigung, sie stieg die höchste Leiter empor, aber dann trat O'Keefe in ihr Leben. Alle Stunden des Tages und der Nacht sind für sie bedeutungsvoll, eine rosa Schale mit grünen Blättern auf dem Sims. Ihre Malerei zeigt drastisch den Gegensatz von haptischer und künstlerischer Welt. Ich lernte durch das Gespräch ihr Werk kennen, unendlich viele Jahre Tellerrand. Ja, wie man hört, habe ich mich mit einer ehrenamtlich tätigen Dame auf dem Gelände unterhalten und sie hatte mir ihren ganzen Arbeitsberufsweg erzählt und in dem Text kommt vor, sie stieg die Leiter empor. Also sie hatte 34 Jahre peu à peu alle Bereiche der Behindertenhilfe von der Organisation, bei der sie tätig war, war ganz oben die Leitung und dann kam die Rente und sie wollte einfach noch weiterarbeiten und sie wollte auch noch, sie wollte eigentlich ihre künstlerische Seite in sich entdecken. Und dann hat sie mir erzählt, dass sie mit Malerei angefangen hat und dass Georgia O'Keefe, eine amerikanische Malerin, dass das ihr Idol ist. Ich habe dann ein Gemälde von Georgia O'Keefe, ein recht bekanntes, laienhaft nachgemalt. Ich bin keine Malerin, sondern Objektkünstlerin. Also habe ich mich probiert mit Ölmalerei, aber einfach nur, um so wie so ein Zitat zu nehmen, als würde ich... als wäre jemand in einem Malereikurs und lernt malen und die nehmen dann im Kurs Georgia O'Keefes Bilder, das sind oft Blumen oder Hochhäuser, also Wüstenblumen oder Hochhäuser, also so eins von beiden oft. Und als wenn das so von einem Kurs wäre, wo sie dann malen lernen. Und ich habe mich selber dann in die Dame, die ich interviewt habe, hineinversetzt und dachte so, hey, ich will jetzt auch mal das Malen entdecken. Und habe dann dieses Gemälde gemalt und habe mir dann dazu ein merkwürdiges Gestell überlegt, was so...
Es tragt mich so, ne?
Ah, ja.
Also ich kenne O'Keefe jetzt nicht, aber ich hätte es jetzt nicht auf den Flohmarkt auf jeden Fall.
Auf was? Auf den Flohmarkt?
Nicht, nee, da hätte ich es nicht gepackt.
Also O'Keefe hat das in den 30ern ungefähr gemalt. Mhm. Also, ja. Genau, und das ist die Geschichte zu ihr oder zu dem Werk. Und es hat irgendwie, finde ich, schon so... Das ist nicht kontrovers, aber es hat sowas, man kann es, ich finde, man kann es nicht so richtig einordnen. Mhm. Ist das jetzt gemacht? Früher, später? Weiß ich nicht. Okay, wir laufen zu Position 3 und auf dem Gelände gibt es 4 Positionen.
Ja.
Also dann enden wir vorne bei der Klosterstraße 6. Also, wir gehen nur ein paar Schritte in den schönen Schatten. Und hier haben wir... die Tatjana Echeverri Fernandez. Ja, war, bin ich auch. Und das ist ein Werk von ihr und es handelt sich bei dem Gelben, also das Gelbe, handelt es sich um einen Original-Plastik-Kartoffelsack aus Kolumbien, der auch, wo auch Kartoffeln wirklich drin waren. Und das Drapierte da drauf, das sind eher aus Deutschland so, ich glaube ein Kartoffelsack, Zwiebelsack,
Knoblauch,
was könnte, ja nochmal Knoblauch, ja, und nochmal irgendwie Knoblauch.
Ja.
Und an der linken Seite kann man vielleicht etwas schwer erkennen, aber trotzdem erkennen, da steht ein Siebdruck, das ist ein Siebdruck und da steht drauf, the sacrifice is mirrored in the prophet.
Mhm.
Also die Opferung oder das, was es einen kostet, so was wird mich das kosten, was muss ich opfern, ist gespiegelt im Profit. Und das ist ihre Arbeit und sie wollte tatsächlich, dass das zwischen Bäumen hängt. Also es ist nur geknotet, also Lederschnur dort und Baumwollschnur. Also die Verbindung zum Ort hier ist vielleicht eigentlich schwierig herzustellen, außer dass ich finde, dieses Back- und Brauhaus war ja wirklich mal ein Back- und Brauhaus und dann gab es da vorne die Mühle und hier ist auch so, finde ich jetzt vielleicht weit hergeholt, aber das ist auch ein Verweis auf eine Herstellung, also Bauer.
Der Sack kommt aus Kolumbien, den habe ich da mit vielen verschiedenen Kartoffelsäcken gekauft, das ist ein benutzter.
Da waren Kartoffeln
vorher drin. Und an sich so Kartoffelsäcke in der Kunst kommen immer so sehr Arte Povera nah. Mhm. Für mich jetzt aber spezifisch auf der Satz, the sacrifice is mirrored in the prophet. Mhm. Das ist für mich, gibt mir ziemlich viel zu denken, dieser Satz. Auf den kam ich, weil ich immer auch verstehen will, also nicht nur für mich, aber auch für in der sozial oder in der, wie soll ich sagen, in meinem Umfeld einfach, wie Zusammenhänge sind und ja, wenn man so will, was der Preis ist von Dingen und auch was inhaltlich eigentlich vielleicht zum Beispiel in einem Endprodukt steckt. Sagen wir mal, es ist etwas erstellt worden in China. Was waren die Arbeitsbedingungen? Mhm. Was sind die Materialien, die genutzt werden? Mhm. Wie gesundheitsschädlich ist das Material? Und so weiter und so weiter. Mhm. Und ich finde das eigentlich so, ich will das jetzt, das ist nicht nur sozialpolitisch, es hat auch generell mit dieser Wahrnehmung von allen Dingen zu tun, stecke ich Liebe in einen Samen und lasse es wachsen und dann wird man das auch sehen können. Mhm. Aber was sieht man in diesen Hochglanzprodukten? Was sieht man auch geschichtlich? Also zeigt sich das? Zeigt sich die Geschichte? Mhm. Kann man das lesen? Genau. Und dadurch, dass es für mich aber nicht so direkte Antworten gibt und ich finde den Satz nach wie vor, ich bin immer so ein bisschen perplex, wenn ich den so auf der Zunge zergehen lasse. The sacrifice is mirrored in the prophet. Ich habe den Eindruck, ich verstehe es und ich verstehe es nicht gleichzeitig.
Das Schöne ist aber, jetzt gibt es eine kleine Verbindung zum Essen.
Ja,
zum Essen im weitesten Sinne. Und zwar ist Folgendes mit der Arbeit los. Also du hast ja gerade dieses politische Werk quasi gehört. Und an dieser Stelle ist es ein Zusatz von mir, weil ich habe nämlich zwei Menschen im gastronomischen Bereich interviewt, die nicht weit weg arbeiten. Und dazu lese ich einfach den Text vor, wenn das okay ist für dich. Stört dich das eigentlich, wenn ich immer diese Texte vorlese?
Nee, gar nicht. Nee,
weil, okay, cool. Also, der Text dazu. Clara und König. Vieles bleibt gleich, vieles soll gleich bleiben, nicht zu viel Neues, Sahne und Schwarzwälder Kirsch. Solche Einwände hörten sie oft, Clara und König. Wollten sie etwas Neues anbieten, dann war es zu frisch, die Welle der Pandemie zu lang, die Küche zu unangepasst. Der König liebte das Kochen, jedes Gericht ein Kunstwerk, sein Talent Flügge. Ich weiß gar nicht, ob das eigentlich grammatikalisch so okay ist, aber ich habe die Texte alle selber geschrieben. Bleibt man dann immer noch skeptisch? Clara wusste es auch. Sie sprach es aus. Sie freute sich ehrlich für König. Sie nahm ihn wahr. So unterschiedlich beide auch schienen, Loyalität, Zusammenhalt, gegenseitiges Glück und Frieden wünschen, das schweißte sie zusammen. Sie feierten afghanische Erinnerungen. Ariana war der antike Name. Köln gab den Träumen Raum. Claras Glück lag in der Zukunft der Hospitality-Industrie. dieses Wort ist witzig. Näher an ihrem Wohnort. Durch Kinder und Hund waren die Säulen ihres gedanklichen Traumschlosses schon gebaut. Es wurde königlich gekocht. Da sind die Namen geändert. Aber tatsächlich sind das zwei Kollegen, sehr unterschiedlich wirken sie. Und beim Interview hatte ich das Gefühl, wow, die ergänzen sich voll, die verstehen sich voll gut, die verstehen sich blind. Und die, du hast auch gemerkt, wie verbunden die zueinander waren, weil die so die gleichen Eindrücke miteinander geteilt haben oder Sorgen oder was sie so dachten teilweise. Und ja, Clara wird, also Clara, die in dieser Person Clara heißt, sie wird wahrscheinlich irgendwann näher an ihrem Wohnort arbeiten und tatsächlich auch im Hotelgewerbe. Ich habe das dann recherchiert, wie man das noch nennen kann, Hospitality-Industrie, weil das kann ja Gastro sein, Hotel. Ja. Und sie hat das auch gelernt, das fand ich irgendwie schön, dass sie tatsächlich lange Jahre auch in dem, was sie so als Ausbildung hatte, gelernt hat. Und ich fand auch schön, dass gerade diese Leute, Servicepersonal, Köche, Hotelleute, die eigentlich Niedriglohnsektor sind, dass die jetzt dringend gebraucht werden. Und ich hoffe, dass deren Lohn dadurch auch steigen kann. Und dieses Werk soll so eine Art Möbel oder Tisch darstellen. Und es ist wie, als wenn auf dem Tisch was serviert wird, eine schwarze Keramik, wie so ein Teller mit Essen oder so. Ist aber sehr abstrakt. Und die Farben sind die Farben der afghanischen Flagge, weil es gibt eine Verbindung zu Afghanistan von einer Person, die ich interviewt habe. Und ich fand es so schön, dass die Person, die andere Person quasi, dass ich gefragt habe, wo gehst du denn feiern? Und dann hieß es, ja, Köln ist cool, in Köln. Also deshalb steht auch im Text an einer Stelle halt, Köln erlaubte die Träume oder so. Mhm. Also genau. Aber es ist auch jemand, der diese Gegend sehr schätzt, aber halt zum so was richtig erleben halt nach Köln fährt. Genau, und das ist das Objekt dazu. Auch irgendwie so abstrakt, zurückhaltend, nicht zurückhaltend, aber irgendwie, es ist eigentlich nur die Farbe angedeutet, was das für eine Geschichte sein soll.
Hast du das hier festgemacht oder gehört das zum Kunstwerk?
Es ist ein bisschen festgemacht.
Okay.
Also es ist ein kleines Drahtseil und dann ist da so ein Haken in der Erde. Okay. Man kann es sofort mitnehmen, also man könnte es innerhalb von einer Millisekunde lösen. Es geht nur darum, dass es dann nicht so ganz frei aussieht, also dass man nicht denkt, hat das hier jemand vergessen, sondern so denkt man, ah, das soll hier bleiben.
Und ist das dann auch festgemacht, die
schwarze? Ja, es hat einen Dübel, einen Holzdübel in der Keramik drin mit dem Holz und Holzleim, also es ist richtig fest. Ja, jetzt laufen wir schon zum letzten Standort. Für diesen Bereich, also Grabenhorst. Weil angedacht ist, oder so wird es auch laufen, angedacht ist, dass man danach über einen Weg, den ich schon, glaube ich, 6-7 Mal gelaufen bin, zu Fuß oder mit Fahrrad bis zur Hörsteler A läuft. Mhm. Also diesen so einen Kanal nenne ich das jetzt mal. Und da geht es weiter an einer Brücke. Da habe ich sogar vom Ordnungsamt so Genehmigungen und alles. Da hängen dann die nächsten Werke. Also sozusagen eigentlich gibt es einen ganz schön weiten Weg. Also eigentlich ist es immer so wie Inseln. Also das ist eine Insel, Hörstel ist eine Insel und Webergern. Ja. So jetzt, genau.
Und die nächsten Weile machst du mit dem Fahrrad, oder? Am nächsten Wochenende?
Ja, definitiv. Weil ich glaube, also Ältere und so, das hält man nicht aus, so zu laufen. Also wir, Clara und ich waren so, oh, endlich laufen, wandern, das macht Spaß. Da
muss ja wieder zurück und so. Das ist
genau, das ist das Problem. Oh, wir kommen schon an.
Ach so.
Wir sind schon da.
Vielleicht kann man da noch mal so ein Schild hinstellen oder so für nächstes Wochenende.
Ja, also vielleicht schon. In zwei Wochen. Ich muss jetzt vielleicht noch mehr, viel mehr Werbung machen. Aber zwei Wochen sind vielleicht echt gut, dass man vielleicht mal eine Runde hat. Ja, also wir kommen an. Genau. Das ist, guck erstmal so ein bisschen. Ja, wir haben uns ja jedes Mal was anderes ausdenken müssen, mehr oder minder.
Ja.
Also ich kann es ja mal entzaubern.
Ja.
Das ist hier, ja.
Okay.
Und die Künstlerin hatte ursprünglich uns eine Vorrichtung geschickt mit Schrauben und so.
Ja.
Aber da wir keine Mauern, die vor allen Dingen denkmalgeschützt sind, durchbohren wollten, selbst wenn wir wenn die Mauer einer Person gehört, die sagt, mach das, hätte ich mich nicht getraut.
Ja.
Also, hier befindet sich an Position Nummer 4 ein Werk der Künstlerin Ida Westhansen. Wie gesagt, bei allen Künstlern ist es so, dass es auf dem Flyer und auf der Website eine Kurzbiografie gibt, wer noch mehr sozusagen stöbern möchte. Und an dieser Stelle würde ich einfach kurz ihr Werk beschreiben. Es gibt auch ein Audio zu ihrem Werk, aber das dauert vielleicht zu lange. Aber wenn du möchtest, kann man es gerne hören. Ich beschreibe es in Kurzform. Ja. Also sie Sie hat einen Bruch in ihrer Kunst gehabt. Sie hat mit mir zusammen studiert und dann hat sie jahrelang eigentlich keine Kunst gemacht. Mhm. Und plötzlich, seit 1-2 Jahren, ist sie zurückgekommen dahin. Mhm. Also sie hat einfach da angesetzt, wo sie aufgehört hatte und hat gemerkt, dass sie das braucht. Also sie hatte eine lange Krise durch und jetzt ist sie zur Kunst zurück. Und das ist eines ihrer neueren Werke. Mhm. Und da hat sie auf einer Wiener Baustelle ein kleines Stückchen rosanes Styropor mitgehen lassen. In der Geschichte kam halt so ein rosanes Kleid vor, zu okay. dieser Geschichte. Dann hat sie aus Dänemark, weil sie ist ursprünglich aus Dänemark, hat sie 2 Muscheln mitgenommen. Und dieses Blech hat sie in einer Wiener Werkstatt aufgesammelt. Mhm. Und es sind im Grunde 3 Fundstücke, die mhm. zu einer kleinen Skulptur zusammengesetzt wurden. Genau, und es gibt eine Person in diesem Umfeld hier, die habe ich länger interviewt und einen Text auch, wie gesagt, wieder dazu entworfen. Der ist nicht märchenhaft, sondern der ist diesmal mehr dokumentarisch. Und den lese ich jetzt vor.
Ja, weil die Skulptur so märchenhaft
aus. Ja, ist eigentlich schade. Ne? Es gibt nämlich noch ein letztes Werk, also einen Zusatz von mir, der sieht, das passt eigentlich ganz gut sogar nebeneinander, weil beides was Rosanes hat. Jugend. Ja, du kannst gern mitlesen, musst du nicht. Du kannst auch so rumgucken, weil, ja, wie auch immer. Jugend. Lobgesang, Leben. Sie. Ich fahre täglich mein Auto, nur das Nötigste. Die Selbstständigkeit zu wahren, bald 92. Soll ich sie vom Bahnhof abholen? Wir haben ja kaum öffentliche Verkehrsmittel hier. Ich? Ja, gerne, vielen Dank. Jetzt kommt ein Zeitsprung. Sommer 1955, schönes Sommerkleid, Matrosenstreifen, etwas zwischen rosa und rötlich, halblang, man ging ja nicht kurz. Vor 70 Jahren Hochzeitskutsche, ein Foto hinter der Mühle. In Gravenhorst lernten sie sich kennen, er Müllermeister und Kaufmann, sie erst Erzieherin und später Sonderpädagogin. Mutter aus Dresden sprach Ursula. Vater aus Bayern sprach Uschel. Zur Sache, zum Leben. Jetzt kommt ein Teil, den hat sie sozusagen so gesagt. Zur Sache, zum Leben. Sehr viel Oberflächlichkeit, sehr viel Schau, viel Wechsel in dieser Schau. So empfinde ich das, weil ich alt bin und andere Zeiten erlebt habe. Es lebten bei der Mühle bis 1956 Geflüchtete aus Ostpreußen. Das ist Schlesien, das ist ergänzend gesagt Schlesien. Und jetzt sagt sie noch was. Was ich Ihnen wünsche, wenn Sie über Gravenhorst berichten, das sind die Dinge, die wirklich rein müssen. Also in die Köpfe rein müssen. Diese Kriegs- und Nachkriegssachen. Ohne früher gäbe es kein heute. Also, die Sache ist halt die, dass sie mir viel zu dem Gebiet hier erzählt hat. Sie besitzt sehr viel historische Bilder. Ihr Mann hat hier länger gelebt als sie. Sie ist sehr verwurzelt mit dem Ort und lebt schon seit 70 Jahren hier. Mhm. Sie ist sehr, sehr alt und sie ist sehr, sehr intelligent, finde ich. Und sie hatte mir einige Geschichten erzählt, was früher mit der Mühle war oder dass fast 10 Jahre Leute aus Schlesien dann hier richtig gelebt haben, bis die selber gebaut haben. Also so gab es sozusagen wahrscheinlich auch so eine Art Abwanderung von Schlesien, also wo halt die Leute dann weg mussten, in die Gegend vielleicht. Mhm. Ja. Also da hatte sie einige Beispiele zu und das ist ihre Geschichte dazu. Mhm. Und jetzt kannst du gerne Idas Story dazu hören.
Ja, gerne.
Ja?
My sculpture for this exhibition consists of 3 found objects. One is a piece of a former lamp found in a trash room, and one is a piece of styrofoam found on a construction site in the city of Vienna, and 2 shells found along the beach in Denmark. And for me, it's important to stay curious about the materials and objects that surround me, and I try not to differentiate the value of a man-made or a nature-made object. And I play around with lots of elements in my studio, and sometimes they come together quickly, and sometimes it's a process that can take several years, keeping things around, trying out new positions. And when the elements have found their balance, then they become a sculpture.
Ja, es hat
so diese Klappen und dann das rosa Innere, das ist auch nochmal eine Muschel an sich.
Ja, stimmt, man macht doch auf und dann ist da dieses Muschelfleisch oder so.
Nee, total. Also finde ich einen spannenden Ansatz. Ich hatte erst gedacht, als sie sagte, man-made und nature-made, dass das kein Unterschied für sie ist.
Man-made,
weil
ich da,
hatte sie ja so gesagt, und ich hatte erst gedacht, aber naja, sie hat jetzt Sachen genommen, die sie gefunden hat und hat sie dann zusammengebaut. Ich dachte erst, sie meinte das. Also, dass sie quasi die Nature-Sachen, die sie rumfliegen und dann das zusammenbauen, dass das kein Unterschied für sie ist. Aber sie meinte ja einfach nur, ob sie Styropor oder Muscheln nimmt.
Genau, würde ich so verstehen. Ja, also, ob das so die Natur hergestellt hat, irgendwie Kastanien oder so, die runterfallen, oder ob du dann aus Plastik was gießt oder so.
Aber sie hat dann die spannende Frage, ist der Mensch der Natur oder ist der... Also artifiziell ja sowieso, aber oder künstlich, so, ne? Wenn dann sowas nochmal zusammengesetzt wird.
Du müsstest dich echt mit Ida unterhalten, das passt. Wenn die wüsste, dass das, wahrscheinlich, die macht sich ja selber Gedanken, aber dass das eigentlich auch so in den Ausstellungskontext passt, wo es auch darum geht, dass das Anthropozän übernommen hat, dass der Mensch jetzt schon viel mehr seine Umgebung gestaltet, ne? Ja, stimmt, eigentlich voll cool. Auch sehr, ich finde es auch so dezent und irgendwie schön.
Ja, total.
Ja.
Kann man da reingucken?
Ja, lass uns mal reingucken. Ich war noch nicht drin in der Mühle. Vor allem, wer betreibt denn das? Oh, ach, deshalb sind so viele Leute hier.
Ja.
Hallo. Oh, wunderschön. Ja, mir hat auch eine Interviewpartnerin erzählt, dass die Mühle im Grunde, also ihr Mann und ihr gehört hier, und dass die Mühle dann an einen, also Förderverein gegeben haben, damit das weiter betrieben wird.
Ja.
Wow, das ist ja schön, wie die Mühle sich dreht. Nochmal das Geräusch. Ja, und gegenüber der Mühle ist dann eigentlich nur die letzte Arbeit.